Der Brief, mit dem wir uns beschäftigt haben, kommt aus einem Gefängnis, aus der Feder eines Mannes, der bereit war, für seinen Herrn Jesus Christus zu leiden. Ein römisches Gefängnis war nicht ein modernes Gefängnis aus dem 20. Jahrhundert, aus einem zivilisierten Lande. Es war ein ganz anderes Gefängnis. Aber unser Freund, der Apostel Paulus, war bereit, dort seinem Herrn die Treue zu halten. So stark war seine Liebe und sein Glaube, dass er imstande war, an andere zu denken, in ihrer Not, und er versuchte, ihnen zu helfen. So wie Jesus am Kreuz, so hat er nicht nur an sich gedacht, sondern an die, die ihm anvertraut waren. So wie Jesus an seine Mutter denkt, an seinen Jünger Johannes und auch an seine anderen, für die er stirbt, so denkt Paulus an die, die ihm anvertraut sind. Wir sehen im Philipperbrief, wie stark diese Fürsorge sein kann. Sie geht bis dahin, dass er sie aufruft, froh zu sein in ihrer Lage, froh im Herrn. Er kann das offenbar. Er kann wegsehen von seiner leiblichen Not und kann im Geiste sich freuen an seinem Herrn. Das ist Sieg. Wenn unser Körper nicht mehr bestimmt und unser Geist überwinden kann, weil Gottes Geist, Gott der Geist in uns, übersiegt. Im Philipperbrief sehen wir, wie ein Apostel aus seinem Gefängnis, Gemeinde Jesu, tröstet und aufruft. Es lösen sich ab in diesem Brief Persönliches, persönliche Informationen, persönliche Worte an seine Freundin Philippi und dann wiederum Aufforderungen. In Philipper 4 kommen wir zu seinen letzten Aufforderungen an diese Christen. In den Versen 1 bis 9 haben wir sie. In Vers 1 haben wir eine Aufforderung zur Standfestigkeit. Sie sollen feststehen im Herrn, nicht wanken. Nicht wanken, wenn die Versuchung kommt zur Sünde. Nicht wanken, wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten. Nicht wanken, wenn falsche Lehre an die Tür der Gemeinde klopft. Sie sollen feststehen im Herrn. Dann haben wir zwei sehr persönliche Aufforderungen in den Versen 2 und 3. Es waren dort zwei Frauen, die es schwer fanden, miteinander auszukommen. Sie waren offenbar fleißige Mitarbeiter für Jesus. Aber gerade dann kann die Versuchung eintreten. Und Paulus findet es für nötig, sie persönlich mit Namen zu nennen, was sehr außergewöhnlich ist. Aber es dürfte einen geistlichen Erfolg gehabt haben. Und er ruft auch einen Mitarbeiter in Philippi auf, ihnen beizustehen, mit anzugreifen und mitzuarbeiten. Vielleicht bedurfte er auch einer solchen Ermahnung. In Vers 4 haben wir dann eine Aufforderung zur Freude. Man soll sich freuen im Herrn, egal was die Umstände sein mögen. Die Welt bietet vieles, woran wir uns freuen dürfen. Aber in solchen Freuden sollten wir uns mehr am Herrn freuen. Wenn die Freuden in der Welt da sind, die Freuden des Urlaubs, die Freuden der Arbeit, die Freuden der Familie und so weiter, die Freuden an den vielen Gaben, die wir genießen dürfen. Es gibt ja so vieles, woran wir Freude haben. Der eine hat dieses Spielzeug, der andere hat die Arbeit und so weiter. Aber in allem diesem sollte der Herr unsere große Freude sein. Dafür sollten wir sorgen, dass nichts die Freude an ihn bedrängt. Aber wenn es Traurigkeit ist, das uns überfluten will, auch dann sollten wir froh sein in unserem Herrn und wissen, dass er immer noch gut ist und dass wir, wenn wir ihn haben, wir nicht alles verloren haben, sondern immer noch alles gewonnen haben. In Vers 5 ruft er auf zur Lindigkeit gegen alle Menschen. Niemand ist ausgenommen. bei schwierigen Leuten, bei freundlichen Leuten, überall soll unsere Lindigkeit, unsere Bereitschaft, etwas nachzugeben, sich zeigen. Und dann erinnert er uns daran in ganz kurzen Worten, der Herr ist nahe. Das ist wunderbar. Allerdings für ein gutes Gewissen nur. Wenn das Gewissen nicht in Ordnung ist, dann ist es nicht gut, daran zu denken, dass der Herr nahe ist. Andererseits aber dennoch. Denn wenn wir wissen, dass der Herr nahe ist und für uns gestorben ist und nicht mehr weit weg ist, dann können wir unsere Sünden ihm bringen und sagen, du bist für sie gestorben, ich darf sie dir bringen. Es tut mir furchtbar leid. Du bist mir jetzt nahe, ich bin mit dir versöhnt, ich darf meine Sünde dir bringen. Und dann darf man sich freuen an der Nähe des Herrn. Und wir dürfen wissen, dass er bald wiederkommt. Wir wissen nicht wann, aber auf jeden Fall ist er nahe, zeitlich und räumlich. In Vers 6 hat er etwas zu sagen über unsere Sorgen. Jeder von uns hat sie, früher oder später. Aber wir sollten sie nicht uns übermannen lassen. Wir sollten in diesen Sorgen alle unsere Fragen und Nöte unserem Herrn bringen, durch Gebet und Flehen. Wir sollten wissen, dass wir von Gott abhängig sind und dass er unsere Not lindern kann. Wir sollten sie ihm bringen mit Dank, sagt er. Und dann kommt die Verheißung, der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten, in Christus Jesus. Immer wieder ist es dem Apostel Paulus wichtig, dass wir in Christus sind, im Herrn. Dort wohnen wir, dort ist unser Leben, dort werden Entscheidungen getroffen, dort freuen wir uns und so weiter. Alles ist für Paulus im Herrn Jesus Christus, in unserem Messias, in unserem Erlöser. Wir kommen noch in den Versen 8 und 9 zu zwei weiteren Aufforderungen. Die eine in Vers 8 gilt unserem Denken und die in Vers 9 unserem Tun. Zwei sehr wichtige, grundlegende Aufforderungen. Was das Übrige betrifft, Brüder, was immer wahr ist, was immer ehrwürdig, was immer gerecht, was immer rein, was immer lieblich, was immer wohllautend, wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn irgendein Lob, dem denkt nach. Es geht um das Denken. Das Denken ist das Schaltpult für unser Leben. Dort werden die Entscheidungen getroffen und dann läuft es in entsprechenden Bahnen. Und in unserem Denken werden Bahnen oder Weichen gestellt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Wort Gottes in unserem Denken regieren lassen. Gott hat es gewählt, mittels Wort, mittels Sätzen mit uns in Verbindung zu treten. Als er mit dem Menschen Kontakt aufnahm, hat er gesprochen. Und als er uns retten wollte, nannte er sich selbst Wort. Gott ist in Person Kommunikation. Kommunikation, Worte, Sätze zielen auf das Denken. Das Denken ist das Organ, mit dem die Kommunikation aufgenommen wird. Unsere Zeit legt großen Wert auf Gefühle, Erfahrung, Erleben. Gottes Wort geht einen Schritt zurück und sieht das Geheimnis dessen Erlebens. Es beginnt im Denken. Und zwar dort, wo Gott gedacht hat, denn wir sind abhängig von Gott. Es ist nicht unsere Kreativität. Es sind nicht unsere Ideen, es sind nicht unsere Gedanken, die so maßgebend sind. Die Philosophien von Menschen haben alle versagt, eine Philosophie nach der anderen. Und die Gedanken, die heute gehegt werden, sind eher Machtansprüche und so weiter. Diese werden auch versagen. Es sind Gottes Gedanken, von denen wir wirklich leben können. Und seine Gedanken sollten unsere Gedanken füllen. Deshalb ist es wichtig, seine Gedanken zu lesen, denn sie sind schriftlich festgehalten worden und uns überliefert worden. Wir können nie zu sehr betonen, wie wichtig die Heilige Schrift für uns ist. Es gibt nichts Wichtigeres in der ganzen Welt als die Bibel. Das sieht man, wenn sie einmal uns vorenthalten ist. Mit welcher Ehrfurcht, mit welchem Verlangen haben Russen und Menschen aus dem Osten zur Bibel gegriffen, als sie ihnen nach der Wende geschenkt wurde. Man hat noch von ihr gewusst, und als man dann sie sah, dies ist eine Bibel, und dann hat man gesehen, wie sie aufgeschlagen wurde, manchmal ganz am Anfang, 1. Mose 1, man hat gelesen, sie haben nicht verstanden, aber sie hatten jetzt eine Bibel. Und dass diese Bibel mit Gott zusammenhing, das wussten sie auch. Dass sie mit dem Gott zusammenhing, von dem sie immer wieder gehört hatten, er würde nicht sein. Aber die ganze Zeit hatten sie gewusst, dass er da war. Das kann nicht ganz abgetötet werden, das Wissen um einen Gott, dem wir gegenüberstehen. Gottes Denken ist maßgebend für uns. Und Jesus sagt, wenn meine Worte in euch verbleiben, wohnen, zu Hause sind, dann geht's gut. Es kann nicht genügend betont werden, dass unser Denken von der Heiligen Schrift geprägt sein sollte. Dazu genügt es nicht, dass wir alle paar Tage einmal uns einen Vers anhören oder ansehen. Es sollte viel gelesen werden in der Bibel. Wir sollten uns tränken mit dem Wort Gottes. Wir sollten uns darin baden. Wir sollten darin uns verwurzeln. Gottes Wort will unser ganzes Wesen prägen, beginnend mit dem Denken. Paulus sagt hier, dass das Denken, er gibt zu verstehen, dass dieses Denken, dass hier, dieses Nachsinnen, das hier erwähnt wird, eine Alternative zum Sorgen ist. Eben hat er vom Sorgen gesprochen und hat gesagt, anstelle zu sorgen, sollten wir unsere Anliegen Gott bringen. Eine zweite Hilfe für das Sorgen ist, dass wir positiv denken. Nicht so, wie weltliche Menschen es uns geraten haben, nicht selbst positive Themen zu wählen, sondern darüber nachzudenken, was Gott uns rät, worüber wir nachdenken sollten. Wenn wir dieses tun, dann werden wir weniger Sorgen haben. Als zweites lernen wir von diesem Vers, dass es zu überlegen gilt. Das heißt, dass wir überdenken sollten, worüber wir denken sollten. Wir sollten unseren Kopf gebrauchen, überlegen, Prioritäten setzen in Bezug auf die Themen, die Liste, die es zu bedenken gilt. Paulus sagt hier, was immer, was immer, was immer, immer wieder. Das heißt, wir werden überlegen müssen, wenn es das gibt, wenn es das gibt, wenn es das gibt. Wir müssen wählen, wir werden unterscheiden müssen. Aber wir können nur unterscheiden, wenn wir lernen, wie Gott zu denken, wie Gott denkt. Dann können wir wissen, was besser ist und was weniger gut ist. Von uns aus wissen wir das nicht. Denn wir sind geneigt, die Schöpfung mehr zu achten, denn den Schöpfer. Zweitens, wir sind geneigt, das, was uns gerade betrifft und uns interessant wäre, das vorzuziehen und nicht das, was anderen helfen könnte. Wir müssen also lernen, Prioritäten zu setzen nach den Wünschen Gottes und so lernen, Prioritäten zu setzen. Das sind keine leeren Sätze, die ich jetzt gebrauche. Dies ist Gottes Wort und er möchte, dass wir so denken lernen, wie er denkt. Er gibt uns nun hier eine Liste von Dingen, die wir bedenken sollten. Brüder, was immer wahr ist, übrigens haben wir eine Liste, die scheint in Paaren zu verlaufen. Jeweils zwei. Wenn Sie das überlegen, dann können Sie zu dem anderen gesellen. Zum Beispiel die ersten zwei, was wahr ist, was ehrwürdig ist. Dann, was gerecht und rein. Heiligkeit und Gerechtigkeit sind die zwei Seiten einer derselben geistlichen Münze. Und so geht es weiter, lieblich und wohllautend. Ästhetische Angelegenheiten gehen zusammen. Aber nehmen wir die ersten zwei, was wahr ist. Interessant, dass Paulus da beginnt. Grundlegend für all unser Denken ist die Wahrheit. Und es gibt sie. Es gibt die absolute Wahrheit. Es gibt das, was immer wahr ist und nicht sich ändert. Und nun sollen wir überlegen, das, was wahr ist. Das können wir nur mit Hilfe des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das dürfen wir auch, wir dürfen das Wort Gottes auch auf ihre Wahrhaftigkeit hin prüfen, auf seine Wahrhaftigkeit hin prüfen. Und dann werden wir erleben, dass es wirklich wahrhaftig ist. Das Wort Gottes lässt sich ruhig prüfen. Und Gott lädt uns ein, zu prüfen, ob was er gesagt hat, wahr ist, stimmt oder nicht. Und es stimmt in jeder Hinsicht. Gott hat gesprochen hauptsächlich über seine Beziehung zu uns Menschen. Das sind heilsuchende Beziehungen. Aber er hat auch über die ganze Schöpfung gesprochen, in der wir leben, in der wir uns befinden. Und alles, was er über diese Schöpfung sagt, stimmt. Auch alles, was er über Geschichte sagt und über die Zukunft, alles stimmt. Wir dürfen also mit diesem Wort in jede Disziplin hineingehen, in alles, was Menschen einmal erdacht oder bedacht haben. Und wir dürfen Wahrheit hineintragen und wir dürfen also mit dieser Wahrheit wirklich leben. Was wahr ist, sollte bedacht werden. Es gilt zu prüfen, was wahr ist und das Unwahre dann abzulehnen. Was ehrwürdig ist. Übrigens merken wir uns, dass dieses an alle Philipper geschrieben ist und die sollten sich einig sein über das, was wahr sei und was ehrwürdig sei. Und nicht nur an die Philipper ist dieser Brief gekommen, sondern auch an die Korinther und an die Kolosser. Sie sollten diese Briefe austauschen. Und jene Leute sind gestorben und dann haben die anderen Generationen diese Briefe überkommen. Und heute haben wir ihn in unserer Hand. Und überall in der Welt, wo die Bibel hinkommt, da kommt der Philipperbrief hin. Und da scheint der Apostel Paulus uns zu sagen, was ehrwürdig ist, dem denkt nach. Schlussfolgerung? Ehrwürdig ist immer dasselbe. Dieses läuft direkt kontra gegen das heutige Denken. Heute ist das ehrwürdig, was für mich ehrwürdig ist. Was für Sie ehrwürdig ist, mag etwas anderes sein. Heute ist wahr, was für mich wahr ist. Ja, wenn Sie glauben, dass das so ist, wunderbar. Man kann es erleben, dass man von Jesus erzählt, wunderbar, dass Sie Jesus gefunden haben. Das finde ich toll. Ja? Er ist halt nicht meine Sache. Ja? Die Engländer sagen, it's not my cup of tea, aber wenn es für dich schön ist, wunderbar, ja. Sehr tolerant sind wir geworden, sehr edel mit einmal, nicht wahr? Nein, nicht so Gott. Es gibt nur eine Wahrheit und nur das, was er für ehrenswert hält, ist ehrwürdig. Und einiges ist nicht ehrwürdig, einiges ist verachtenswürdig. Lesen Sie den Titusbrief. Ich bewundere manchmal die Engländer. Wenn Sie die Literatur der Engländer lesen, dann können Sie lernen, was es heißt zu verachten. Da hat offenbar das Evangelium einmal Fuß gefasst. Ich denke, das Evangelium hat im Ganzen in England stärker Fuß gefasst als hier auf dem Kontinent. Wissen Sie, dass es in Deutschland noch nie eine landweite Erweckung gegeben hat? Noch nie. Alle Erweckungen waren regional begrenzt. Die Politik in Deutschland ist nie ganz vom Evangelium beeinflusst worden. Immer nur stoßweise. Gedankengut ist hineingekommen. Wir haben edle Fürsten gehabt, die dem Evangelium wohlgesonnen waren. Aber Deutschland war nie ein christliches Land. England ist nicht ein christliches Land, aber es war. weil das Evangelium bis in die höchsten Stellen hineingedrungen war. Das hat Gott einmal geschenkt. Und ich bewundere die Leute der Vergangenheit, nicht die heutigen. Und wenn ich Männer lese wie Spurgeon oder Wesley oder andere, die konnten nicht nur loben und preisen und edle Dinge sagen, die konnten auch verachten. Die konnten den Papst verachten. Anders wie jemand auf dem Kontinent, anders wie Luther. Die konnten das Böse verachten. Können wir das? Können wir wirklich einen Unterschied machen zwischen dem, was es zu ehren gilt, und dem, was es zu verachten gilt? Im Zeichen unserer Verehrung Gott gegenüber, dass wir ihn loben und verehren. Wissen Sie, wenn unser Herz ganz Gott hingegeben ist, dann lieben wir, was er liebt, und wir hassen, was er hasst. Wir müssen Stellung beziehen. Und wir werden uns darin einig sein müssen, was es gilt zu ehren und was es gilt zu hassen. Weiter, was gerecht ist. Sind wir uns darüber einig, was gerecht ist, was richtig ist? Die Christen sind sich lange nicht einig darüber. Aber wir sollten uns einig sein. Wir sollten tolerant sein, aber wir sollten nicht ruhig sein, wenn wir nur tolerant sind. Denn wir sollten darauf hinzielen, dass wir alle einen Maßstab haben und einerlei Gesinnung sind, wie es heißt in Kapitel 2 und 3 dieses Buches, dieses Briefes. Christen sind viel zu ruhig darüber, dass sie Meinungsverschiedenheiten haben. Wir sollten keine Meinungsverschiedenheiten haben. Keine. Wir sollten alle eines Sinnes sein. Wir sollten nicht konfliktieren, kollidieren in unserem Denken. Wir sollten uns einig darüber sein, was wahr ist. Wir sollten uns einig darüber sein, was es zu verehren gilt. Wir sollten uns einig darüber sein, was es gilt oder was gerecht ist und was rein ist, was sauber ist, äußerlich und innerlich, was lieblich ist, was liebenswert ist, was schön ist, was schön aussieht. Christen sind sich nicht darüber einig. Die einen, die haben lieber Bilder aus dem Impressionismus, die anderen mehr aus der Barockzeit, die anderen mehr aus der Romantik, die anderen haben es mehr aus der gegenwärtigen Zeit. Wir sind sehr tolerant geworden. Aber es ist nicht alles lieblich. Es gibt das Unliebliche. Wir sind heute so tolerant geworden, dass alles seinen Platz hat. Und das ist heidnische Philosophie, Hinduismus. Versöhnung des Bösen mit dem Guten. Alles soll seinen Platz haben. Bis alles einmal im Nirvana vollkommen eins ist. Aber dann braucht man auch nicht mehr zu denken. Und das ist das Ziel des Hinduismus. Das Ziel aber des Christentums, der Gotteswahrheit ist es, dass wir mit vollem Verstand und vollem Bewusstsein, ja mit erweitertem Bewusstsein, Gott genießen dürfen bis in alle Ewigkeit. Und wir mit ihm sprechen werden, intelligente Kommunikation führen werden. Das ist die Zukunft, die Gott uns vorhält. Aber die entspricht auch viel besser unserem eigentlichen Wesen. Das wissen wir auch. Wir wollen nicht nicht denkende Leute sein. Und wir sollten wissen, was ästhetisch richtig ist. Das ist eine sehr wunde Stelle, ich weiß es. Sowohl in der visuellen Kunst als in der akustischen Kunst. Wir sind uns nicht einig darüber, welche Lieder schön sind, was wohllautend ist. Welche Töne? Ich bin sehr unruhig über die Bücher, die heute geschrieben werden, über dieses Thema. Es ist fast mal schaudern, was hier behauptet wird. Wir haben einen Sozialismus der Werte im Christentum. Alle Töne sind gleich. Alle Singweisen, alle Musikarten sind gleich. So heißt es. Jede Musikart kann von Gott gebraucht werden. Er hat alles geschaffen. Nein, er hat nicht alles geschaffen. Er hat die Physik der Musik geschaffen. Die Musik selbst schaffen wir, nicht Gott. Und wir sollten sie nach seinen Regeln schaffen. Und wir sollten uns einig darüber sein, was lieblich und was wohllautend ist. Ich sage mir selbst immer wieder, wenn es stimmt, dass ich eines Tages für jedes Wort, nicht nur jeden Satz, jedes Wort wird seinen Platz gehabt haben müssen. Ich werde zur Rechenschaft gezogen werden für meinen Satzbau, für jedes Wort, das ich gesprochen habe. Wenn das stimmt, wenn es stimmt, dass Gott Acht gibt auf jedes Haar, das von meinem Kopf fällt, wenn es stimmt, dass Gott auf jeden Sperling, den winzigsten Vogel, Acht gibt, dann dürfte es stimmen, dass Gott Acht gibt auf jeden Ton, den wir singen oder spielen. Es kommt darauf an, auf jeden Ton und auf jede Paarung von Tönen. Alle Intervalle sind Gott wichtig. Ob sie nebeneinander stehen oder übereinander stehen. Alle Tonfolgen und alle harmonischen Konstruktionen sind für Gott wichtig. Und sie alle haben ihren Platz. Und Christen sollten sich einig werden darüber, was lieblich ist und was wohllautend ist. Das ist nicht unmöglich. Es ist lange nicht so unmöglich, wie es uns zu scheinen mag, wie es uns scheinen mag. Der Weg kann gefunden werden. Es sind genügend Forschungen angestellt werden. Wir sind nicht hilflos. Es gibt eine Menge von guten Büchern hierüber. Solide Forschungen, breite Forschungen. Aus der alten Geschichte, aus der neueren Geschichte. Wir sind nicht alleine. Wir sollten aber arbeiten. Und vor allem sollten wir aus Liebe zu unserem Herrn und aus Liebe zum Nächsten, unseren Brüdern und Schwestern, hier versuchen, die Wahrheit auch in der Ästhetik zu finden. Es gibt nämlich nicht nur ein moralisches Gewissen, es gibt ein kognitives Gewissen. Das heißt, wir haben einen Sinn für das, was richtig ist, wahr ist. Und es gibt ein ästhetisches Gewissen, einen Natursinn für das, was schön ist. Wollen wir uns nicht zerstören lassen von einer Umwelt, die Gott verlassen hat und diese Werte, die Gott in uns hineinlegte und mit uns, uns mitgab in der Geburt, in der Wiege, wollen wir uns nicht diese von der Welt zerstören lassen. Der Mensch wird zerstört, schon von Geburt an. Er wird eine Tabula rasa genannt, das heißt ein unbeschriebenes Blatt, und dann will die Welt darauf schreiben. Nein, nicht so. Wir kommen beschrieben in die Welt und dann werden wir zusätzlich beschrieben. Es ist nicht so, dass alles egal ist. Wenn alles gleichgültig ist, dann wird mit der Zeit alles gleichgültig, hat jemand gesagt. Wir sollten bedenken, von Gottes Wort her, was lieblich ist, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt. Es gibt Tugenden. Und wo sind sie? Moralische Stärken. Und wenn irgendein Lob, was ist lobenswert? Der Tag des Herrn ist lobenswert. Das Mahl des Herrn ist lobenswert. Der Tod des Herrn ist lobenswert. Die Gemeinde Jesu ist lobenswert, nicht zu verachten. Die Wege der Heiligen Schrift, die Lebensweise, die Frömmigkeit ist lobenswert, nicht zu verachten. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht weltlich denken an diesen Stellen. Wir sollten wieder lernen zu fürchten und zu loben, zu ehren, Unterschiede zu machen zwischen hoch und niedrig. Wenn irgendein Lob, dem denkt nach. Das wird heißen, dass wir das Fernsehen oder das Radio oder das Gespräch oder was immer es ist, einmal abstellen werden müssen. Es braucht Stille, um zu denken. Wenn Sie immer Geräusche um sich haben, können Sie nicht denken. Sie müssen die Stille haben. Stehlen Sie sich die Zeit, wenn Sie nicht etwas haben, womit Sie sie kaufen können. Paulus sagt, kauft die Zeit aus. Es muss immer etwas drangegeben werden. Sie ist ja schon angefüllt. Paulus sagt uns, die Tage sind böse. Sie kommen angefüllt mit Angebot von Bösem. Und wir werden jetzt kaufen müssen. Stunde um Stunde, Minute um Minute werden wir kaufen müssen, etwas drangeben müssen. Oder wir müssen uns die Zeit stehlen. Aber wir werden uns Zeit nehmen müssen für Gottes Wort, für seine Gedanken. Der Herr kann das schenken. Beten wir darum und er kann uns das geben. Wir können uns solche Zeiten geben lassen. Und jetzt geht er auf das Tun über. Das Tun sollte dem Denken folgen, das Handeln dem Überlegen. Auch was ihr lerntet und empfingt und bei mir hörtet und saht. Lernen, empfangen, hören, sehen. Das sind die Mittel. Dieses tut. Paulus stellt sich wieder als Leitbild vor die Augen der Philipper. Gott sei Dank, wenn wir auch solche Leitbilder kennen. Geschwister, von denen wir einiges abgucken dürfen, von denen wir lernen dürfen, empfangen dürfen, die wir uns anhören dürfen, deren Wandel wir uns beschauen dürfen, die wir uns wirklich von Tag zu Tag ansehen dürfen. Aber vor allem sollten wir uns die Leitbilder der Heiligen Schrift ansehen, besonders das Bild unseres Herrn Jesus. Und dann sollten wir so tun, wie er es getan hat. Dieses tut. Wir sollten zur Tat überschreiten. Wir sollten nicht vergessen, was wir heute Morgen hören. Und dann nicht einfach wieder weiter tun, was wir bisher getan haben. An gewissen Stellen sollte heute, am 27. November, unser Tun etwas anders aussehen als am 26. Gott schenke es mir, Gott schenke es uns allen. Gott schenke es uns, dass unser Leben einmal eine Wende nimmt und nicht einfach so weitergeht im Trott wie bisher. Auch wenn wir die frömmsten Christen waren. Oh, Gott verhüte es, dass Herbert Janssen so bleibt, wie er bisher war. Ich will anders werden. Ich will anders handeln. Ich will anders denken. Es genügt nicht, wie es bisher war. Streben wir, dem Herrn ähnlich zu werden. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Beim Beten sagt er, der Friede Gottes wird euch beherrschen, bestimmen, bewahren. Aber jetzt geht es um mehr. Nicht nur der Friede, den Gott schenkt, sondern er selbst, von dem der Friede ausgeht, der den Frieden geschaffen hat, der wird mit uns sein. Das wird nicht bedeuten, dass wir dann mit allen Menschen Frieden haben. Im Gegenteil, es kann sehr viel Kontroverse dann geben, wenn der Gott des Friedens mit uns ist. Aber wir haben dann Frieden mit Gott. Und wir haben ein gutes Gewissen. Und wir haben eine gute Zukunft. Und das ist viel mehr wert. Aber Gott kann es schenken, dass wir mit Menschen in Frieden leben können. Paulus sagt, so viel an euch liegt, versucht es, lebt mit Menschen in Frieden. Und Gott schenkt es immer wieder, dass wir nicht gerade mit allen Menschen im Gegensatz leben müssen. Das wäre sehr ermüdend. Manchmal ist der Kampf sehr heftig. Und prolongiert, das heißt, er zieht sich in die Länge. Es scheint, als ob jeder gegen uns wäre. Und als wie bei Jakob, als ob die Wellen über uns gehen möchten, oder wie bei Jona. Aber dann schafft der Herr auch es wieder, dass der Kopf über Wasser kommt und dass wir wieder atmen können. Der Gott des Friedens, der bewahrt uns, ob es turbulent ist oder ob auch wieder dann Zeiten der Pause kommen. Der Gott des Friedens ist wichtiger als die Atmosphäre des Friedens in unserem Leben. Wenn wir ihn haben, dann können wir gut gehen. Nun kommen wir noch zu den letzten Versen. Persönliche Worte sind sie, die der Apostel hier anschließt. Ich will sie noch lesen. Ich war sehr erfreut im Herrn, dass nun nach längerer Zeit ihr aufblühtet, so wörtlich, meiner zu gedenken, auf welches ihr auch bedacht wart, aber euch fehlte die Gelegenheit. Paulus reagiert hier auf eine Gabe aus Philippi, die für ihn eine reiche Gabe war, und er bringt seine Freude hier in Vers 10 zum Ausdruck, über ihr neues Geben. Aber damit sie nicht missverstehen, damit sie nicht dächten, seine Freude oder seine Anerkennung sei motiviert, in Anführungsstrichen. Das heißt, er drückt sich so aus, damit sie dann wieder mehr geben. Ja? Wir kennen das, ja? Wir bekommen ja wohl auch Briefe, nicht wahr? Da gibt es diese berühmten Editoriale, heißen sie heute. Ja? Und man liest immer wieder so durch, ja? Schöne Worte, aber hoffentlich kommt dann auch das Geld hinterher. Nicht immer sind sie so motiviert, aber leider ist es allzu oft so, dass wir immer wieder daran denken müssen, was ist hier eigentlich im Visier? Sind es die Noten, die Banknoten, die man gern sehen möchte, oder die Überweisungen? Was ist es? Paulus macht deutlich, das ist es nicht, was ich hier im Kopf habe, wenn ich eure Gabe anerkenne. Überhaupt nicht. Und da lohnt es sich einmal, das ganz von der Hand zu weisen und zu sagen, nein. Meine Frau und ich erleben das gegenwärtig. Gute Freunde von uns laden uns ein, laden mich ein zu einer Freizeit. Und jetzt will er wissen, was mein Honorar wäre. Er hat wenig Erfahrung damit offenbar und er möchte das gern wissen. Er möchte mir etwas zukommen lassen. Aber ich habe ihm gesagt, das ist nicht üblich für uns, das zu sagen. Wir leben aus der Hand des Herrn. Dann schreibt er wieder. Und dann hat meine Frau mit ihm telefoniert und meine Abwesenheit. Ja, er möchte aber wissen, was wir dann bekämen. Meine Frau hat wiederholt gesagt, wir leben, wir stellen keine Ansprüche, wir tun unseren Dienst umsonst. Manche nehmen das wörtlich und geben uns dann auch nichts. Und das ist gut so. Es muss für uns dokumentiert und klar sein, dass wir unseren Dienst für den Herrn umsonst tun. Paulus macht das dann sehr deutlich im Folgenden. Er sagt nicht, dass ich von Mangel spreche, denn meinerseits habe ich gelernt. Das will viel sagen. Das will viel sagen. Ich habe gelernt. Ich bin durch die Schule gegangen und ich habe sie absolviert. Ich habe gute Noten bekommen. Ich habe gelernt, in dem, worin ich bin, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden. Er kennt das. Ich weiß, was es heißt, reich zu sein. Das will auch gelernt werden. In jede Lage und in alle Lagen bin ich eingeweiht. Er kannte sich aus. Nicht nur vorübergehend, er war eingeweiht in diese Lagen. Er wusste genau, wie es sich fühlt, arm zu sein oder reich zu sein, niedrig zu sein oder hochstehend zu sein. Sowohl reich zu sein als, Entschuldigung, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl reich zu sein als zu mangeln. Ich bin stark für alles, in dem, der mich innerlich kräftigt, Christus. Leider lassen hier einige Handschriften den Namen des Messias aus. Tut mir leid, ich denke, er gehört hierhin. In Christus sind wir stark für alle Situationen. So oft erweisen wir uns als schwach, wenn der Wind plötzlich von einer anderen Richtung kommt. Und wir werden überrascht. Gott helfe uns, mit plötzlicher Wendung an jeder Seite Front zu machen und den Kampf zu durchstehen. Der Feind kommt von allen Richtungen und er will uns überraschen. Wir dürfen nicht versagen in den Nöten und Prüfungen dieser Welt. Paulus sagt, ich bin starr, ich habe genügend Kraft, in dem, der mich innerlich kräftigt. Ich bin in ihm und er ist in mir. In ihm werde ich innerlich gekräftigt. Osmosis. Er durchzieht mich mit seiner Kraft. Wunderbar. Dann können wir aushalten. Die Schmerzen werden uns nicht erspart, aber wir müssen nicht sündigen. Wir können weiter vertrauen. Doch ihr tatet wohl, indem ihr mit teilnahmt an meiner Bedrängnis. Er anerkennt es wieder. Ihr Philipper wisst auch, dass im Anfang der guten Botschaft, als ich von Makedonien wegging, bedenken wir, haben Sie die Landkarte vor sich, erst vom Süden gekommen, in den Norden, von Troas kam er, dann nach Philippi, zuerst nach Nikopolis, der Hafenstadt, und dann nach Philippi, der Koloniestadt. Und dort hatte er evangelisiert, da war die Lydia zum Glauben gekommen, der Kerkermeister und noch andere. Und dann zieht er weiter, westlich und dann etwas südlich nach Thessalonich. Und als er in Thessalonich war, er war dort nur einige Wochen, vielleicht einige Monate, wir wissen nicht wie lange. Aber bereits in dieser kurzen Zeit haben die Philipper nachgesandt, zweimal, einmal und dann noch einmal haben sie ihn unterstützt. Ihr Philipper wisst auch, dass im Anfang der guten Botschaft, als die Botschaft in Philippi angefangen hatte, dass im Anfang der guten Botschaft, als ich von Makedonien wegging, keine Gemeinde sich mit mir in die Rechnung des Gebens und Nehmens teilte, außer ihr allein, weil ihr auch, als ich in Thessalonich war, ein- und zweimal für meinen Bedarf schicktet. Nicht, dass ich eure Gabe suche, noch einmal muss es klar gemacht werden. Ich suche nicht eure Gabe, sondern ich suche Frucht. Er hofft, dass Christus in ihnen Frucht bringt, und dazu gehört auch das Geben, die reich wird für eure Rechnung, nicht die Rechnung von Paulus, sondern die Rechnung von der Philippa. Ich habe aber von allem genug und reichlich, bin aufgefüllt worden, nachdem ich von Epaphroditus die Gaben von euch empfing, einen Duft des Wohlgeruchs. Ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Jetzt kommt die große Verheißung, die schon mancher ein Christ in Anspruch nehmen durfte. Aber mein Gott, warum mein Gott? Der Gott, den er als treu erlebt hat. Mein Gott, ich habe es erlebt, der wird auch euch treu bleiben. Mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft. Psalm 23, Vers 1. Wenn der Herr Hirte ist, dann habe ich keinen Mangel. Aber das setzt voraus, dass der Hirte es ist, der das Wort Mangel definiert. Das setzt auch voraus, dass er definiert, was ich bedarf, nach dem Wortlaut hier. Was ihr bedürft, bestimmt der Herr. Entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Aber unserem Gott und Vater gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Wahrlich. Dasselbe Wort, das Jesus gebraucht, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das stimmt. Ein sehr starkes Bekräftigungswort, das aus dem Hebräischen kommt. Wir sagen Amen. Aber wir sollten ab und zu bedenken, das heißt, wahrlich, so ist es. Und so wird es bleiben. Das stimmt, was er eben gesagt hat. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Wie soll das aussehen? Ist der Brief nicht für alle? Wer soll dann wen grüßen? Sollen sie sich dann untereinander grüßen? Vielleicht. Aber es kann sein, dass nicht alle gegenwärtig waren, als der Brief gelesen wurde. Und dann lässt er die anderen auch noch, die vielleicht krank sind oder unterwegs auf Reisen waren, die lässt er dann grüßen und er hofft, dass die auch noch nachträglich den Brief zu lesen bekommen. Grüßt alle Heiligen, auch solche, die zu Besuch bei euch kommen. Grüßt sie von mir. Paulus steht in Verbindung mit oder weiß sich verbunden mit allen Gläubigen und er bringt den Philippern bei, die Liebe zu allen Gläubigen zu pflegen, nach Möglichkeit. Alle, die Jesu Brüder und Schwestern sind, sind meine Brüder und Schwestern. Die Brüder, die bei mir sind, grüßen euch. Alle Heiligen grüßen euch. Denen Paulus einmal begegnet war, die lassen alle anderen Heiligen grüßen. Was sind Heilige? Menschen, die Gott hingegeben sind, die ihm gehören. Heilig ist nicht ein Wesenswort, sondern ein Relationswort, das heißt ein Beziehungswort. Heilig heißt, wie sieht die Beziehung aus? Wem gehöre ich? Wem gehört etwas? Der Topf in Israel geht aus der Hand der Frau in den Besitz der Stiftshütte, in Besitz Gottes. Er mag gewaschen gewesen sein oder nicht. Aber jetzt ist er heilig, wo er übergetreten ist in den Besitz Gottes. Er ist Gott heilig. Aaron gehört dem Volk Israel. Aber in dem Moment, wo Gott ihn beansprucht, ist er Gott heilig. Das heißt, Gott zugeordnet für seinen besonderen Dienst. Er bleibt derselbe Mensch. Aber er hat jetzt eine andere Beziehung. Christen sind Heilige, weil sie Gott zugeordnet sind und von Jesus Christus in seinem Tode geheiligt. Das heißt, er kauft, Gott zugeordnet wurden. In selben Zeichen haben sie Abstand genommen von Sünde und Satan. Alle Heiligen grüßen euch. Das ist die neue, wunderbare Liebesverbindung, die wir zu allen Gläubigen haben. Am meisten die aus dem Hause des Kaisers. Welch ein Wort. Der große Sieg tönt hier an, der eines Tages ganz offensichtlich werden wird. Alle Könige werden sich beugen müssen vor unserem König Jesus Christus. Und das Wort dieses Königs hat Eingang gefunden in die Hallen des Kaisers, des Regenten der damaligen Welt. Da sind Leute, die haben Jesus als Kaiser und nicht mehr Nero nur. Sie unterordnen sich, sie sind immer noch Diener im Haushalt, aber sie gehören jetzt Jesus Christus. Sie gehören einer anderen Welt an. Das finde ich so schön. Und zum Schluss die Gnade unseres Herrn. Es tut mir leid, dass manche Übersetzungen nicht zum Ausdruck bringen, wohl das Wort Herr, wenn Jesus Christus auch noch in der Nähe vorkommt, wenn es in betonter Stellung steht, dass das nicht zum Ausdruck kommt. Wir sollten so übersetzen. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus. Das heißt, zuerst einmal, abgesehen von wer es ist, sagt Paulus, es ist die Gnade eines, der Herr ist. Und nur ein solcher vermag, uns gnädig zu sein, denn alles ist in seinen Händen und er kann seine Gnade uns zeigen. Die Gnade, die uns widerfahren ist, ist die Gnade eines Gottes, der alles in der Welt besiegen konnte, am Kreuz, in der Auferstehung. Von dem erfahren wir Gnade. Und wenn er gnädig ist, dann erfahren wir wirklich Gnade. Aber wenn wir fragen, wer ist dieser Herr, dann sagt Paulus anschließend, er ist Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der Messias, der verheißene Erlöser. Diese Gnade sei mit euch allen. Es ist die Gnade eines, der auch unsere Tage, unsere Situationen bestimmt beherrscht. Ich habe eine kleine Notiz am Ende meines Textes hier irgendwann einmal notiert. Wenn Jesus Christus Herr ist, bestimmt er die Umstände, in denen ich Gnade bedarf. Die Gnade unseres Herrn. Und die wolle mit uns sein und die wird mit uns sein, wenn wir mit unserem Herrn gehen. Das schenke der Herr. Vielleicht wäre es gut, heute Nachmittag den Philipperbrief noch einmal zu lesen. Es braucht nur 20 Minuten. Das wäre eine schöne Wiederholung und der Heilige Geist könnte vielleicht noch das eine oder andere dann etwas vertiefen.